Es ist 12.11 Uhr, ihr seid auf Radio Störfunk und hört den Störmelder. Und heute habe ich wieder einen Gast bei uns im Studio, und zwar den ersten Vorsitzenden des Imkervereins Schwäbisch Hall, Dieter Seitz. Schön, dass du hier bist.
Guten Tag, Luna. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Direkt erstmal zu eurem Verein. Was macht euer Verein genau?
Ja, wir sind quasi die Dachorganisation von etwa 230 Individuen, die hier in der Region von Schwäbisch Hall ihr Hobby pflegen oder ihrem Beruf nachgehen, nämlich Bienen halten und so Wertvolles für die Natur und für unsere Umwelt tun.
Seit wann gibt es den Verein in Schwäbisch Hall?
Der wird dieses Jahr 140 Jahre alt. Wir haben jetzt zufällig auch also ein Jubiläum in diesem Jahr, das wollen wir noch feiern. Wir haben einen Lehrbienenstand in der Nähe vom Stankholzbacher See. Da sind zwei Gebäude errichtet worden vor 30 oder 40 Jahren. Das ist unser Vereinsdomizil. Weit außerhalb jeglicher Infrastruktur, das heißt ohne Strom, ohne Wasser, ohne Abwasser. Das heißt, wir haben in der jetzigen Zeit auch keine Möglichkeit, sanitäre Anlagen oder sowas zu installieren. Also das ist mitten in der Natur und wir leben dort, wenn wir uns treffen, ähnlich wie die Bienen. Wir bewegen uns frei in der Natur.
Wie viele Mitglieder habt ihr bei euch im Verein?
Wir haben momentan etwa 230 Mitglieder. Wir hatten in den letzten Jahren einen ordentlichen Zuwachs, weil das Thema Insekten, Bienen, Insektensterben, Bienensterben, bedrohte Umwelt ein weitläufig diskutiertes Thema ist, das in der ganzen Republik immer wieder auftaucht. Und das hat viele Menschen dazu gebracht, sich mit dem Thema Bienen zu beschäftigen. Wir kriegen jedes Jahr viele Anfragen, ob wir einen Anfängerkurs veranstalten. Das machen wir in der Regel so alle 2-3 Jahre. Letztes Jahr war einer in Anfängerkurs, da kamen also für uns in unseren Verein und in dem Nachbarverein von Geildorf, mit denen wir das zusammen veranstaltet haben, etwa 50, 60 Imker in die Vereine neu hinzu. Auch dieses Jahr haben wir bestimmt schon 10 bis 12 neue Jungimkerinnen und Jungimker aufgenommen und betreuen diese individuell, damit sie in dieses Metier hineinwachsen.
Das ist ja eine große Zahl. Ist es in anderen Städten auch so verbreitet? Weißt du da was?
Also ich kann so die Mitgliederzahl von Geildorf benennen. Das sind etwa 150 Mitglieder. Also wir sind da etwas größer. Es gibt auch ganz kleine Vereine. In Ilshofen ist ein ganz kleiner Verein. Da kenne ich die Mitgliederzahlen so nicht. Also wir sind schon von der Größe her ein ordentlicher Verein. Wir haben ein gutes Zuwachspotenzial gehabt.
Und sind es dann eher junge Neuimker, die dazukommen, oder wie sieht es mit dem Alter aus?
Ja, die Altersstruktur bei der Imker ist ziemlich hoch. Die meisten, etwa 62%, sind über 50 Jahre alt. Das geht dann bis 90 Jahre. Gestern bekam ich einen Anruf von einem Imker, der hier in Schwäbisch Hall auf dem Markt regelmäßig seinen Honig verkauft. Der ist in großer Not. Er hat sich durch einen Unfall jetzt an einer Hand verletzt und müsste beispielsweise jetzt den Honig schleudern von seinen 70 Völkern und weiß nicht, wie das gehen soll. Und er hat mich gebeten, dass ich im Verein nachfrage. Das habe ich gestern Abend noch gemacht per E-Mail, ob jemand in der Lage ist, ihm an die Hand zu gehen. Er würde dafür natürlich auch Geld bezahlen. Und ihm schwebt vor, dass er jetzt so mit seinen 79 Jahren demnächst aufhören muss. Er spürt es jetzt recht deutlich und sucht einen Nachfolger, der seine Bienen, seine Gerätschaften und so weiter, sein Gelände übernimmt und dann weiterarbeitet. Also die Altersstruktur ist eher hoch.
Was denkst du, woran das liegt?
Das liegt sicher daran, dass ich beispielsweise neben meinem Beruf, wenn ich beruflich ziemlich eingespannt bin, mir gar nicht die Zeit nehmen kann oder sehr schlecht die Zeit zur Verfügung stellen kann, Bienen zu halten. Weil das jetzt im Frühjahr, wir sind jetzt mitten in der heißesten Phase im Bienenjahr, da Schwarmzeit beispielsweise so als Stichwort, da gibt es regelmäßig viel zu tun. Wenn ich jetzt 20, 30 Völker halte, dann ist das schon nicht nur Hobby, sondern das ist schon Arbeit.
Und wie sieht es mit Hobby und Arbeit aus? Machen die meisten es aus dem Verein als Hobby oder sind da auch Leute, die machen das hauptberuflich?
Also wir haben überwiegend Hobby-Imker. Es gibt ein paar Berufsimker in unserem Verein. Wir haben von den 220 Imkern oder Mitgliedern, die noch Bienen halten, etwa 183. Die haben weniger als 20 Völker oder weniger als 10 Völker. Und der Rest, die restlichen 18%, die übersteigen dann die Anzahl von 20 Völkern, haben dann 50, 60 Völker. Das sind vielleicht so Nebenerwerbslandwirte oder Nebenerwerbsimker, sage ich jetzt mal. Bei denen spielt das also schon eine große Rolle, ob Honig produziert wird und ob sie Honig veräußern können. Dann haben wir auch 2, 3, 4 Berufsimker, die also mehr als 100 Völker bewirtschaften, bis zu 360. Das ist, glaube ich, unser größter Berufsimker hat so etwa 360 Bienenvölker. Das ist jetzt im Frühjahr, also sind das sicher 14-Stunden-Tage, kann ich mir vorstellen.
Ja klar, das sind ja richtig viele. Sind die dann alle an dem gleichen Ort?
Vermutlich nicht. Die haben oft viele verschiedene Standorte, wo sie dann so 20, 30 Völker deponiert haben. Gerade auch die Berufsimker werden häufig auf Wanderung gehen, also mit ihren Bienen in ein anderes Gebiet einwandern. Bekannt ist beispielsweise Rheinland-Pfalz, da gibt es viele Esskastanien, Maronen. Dort gibt es also den Kastanienhonig, der wird von vielen angewandert, auch aus unserer Region. Oder es gibt Gegenden, wo sehr viele Robinien blühen. Jetzt gerade blüht die Robinie. Wenn ich hier 2, 3 Bäume habe, dann gehen meine Bienen natürlich auch in die Robinie, aber ich kann keinen reinen Robinienhonig produzieren. Oder später jetzt so ab Mitte Juni, Ende Juni und Anfang Juli beginnt dann die Waldrachtsaison. Es gibt nicht jedes Jahr Waldhonig, aber in diesem Jahr sieht es wieder so aus. Da würden wahrscheinlich die Berufsimker auch mit einer großen Anzahl Bienen irgendwo in eine Waldregion fahren. Beispielsweise in den Welzheimer Wald oder in den Schwarzwald.
Aber wie kann man denn, also ich meine, wenn man sagt so reiner, sagen wir mal Kastanienhonig oder sowas, wie funktioniert es denn, dass Bienen dann nur zu dieser einen Pflanze gehen? Ja, also so ganz rein, funktioniert das wirklich?
Das funktioniert, weil das Trachtangebot jetzt momentan dann, wenn die Robinie blüht, einfach sehr groß ist und es für die Bienen attraktiv ist. Und wenn ich jetzt meine Völker in die Nähe von so einer Gegend aufstelle, wo sehr viele Robinien blühen, dann ist es für die Bienen, das sind ja, sagen wir mal, genauso faul wie wir Menschen, wir machen nur das Notwendige. Wenn das direkt vor der Haustüre ist und die Flugwege kurz sind, dann wird es eben diese Massentracht, die da vorhanden ist.
Ja, funktioniert ja ganz, ist ja dann ganz cool, muss man die gar nicht umerziehen, dass die da hingehen.
Nee. Das ist ja auch das Tolle an den Bienen im Prinzip, wenn wir jetzt noch ein paar Wochen zurückgehen, so in den Beginn des diesjährigen Frühjahres. Beginnen relativ viele Obstbäume nacheinander zu blühen. Es geht bei uns meistens mit der Kirsche los, dann kommen andere Steinobstsorten wie Zwetschgen oder Pflaumen, dann kommen die Äpfel, dann kommen die Birnen. Bienen sind sehr blütenstet. Wenn jetzt so ein Bienenvolk beispielsweise einen Kirschbaum entdeckt hat, der gerade in voller Blüte steht, den man anfliegen kann, wo man viel Nektar und Pollen sammeln kann, dann bleiben die an diesem Baum, bis diese Trachtquelle eben erschöpft ist. Also das ist das Tolle auch an der Bestäubungsleistung, die die Bienen ja so quasi umsonst unserer Republik zur Verfügung stellen oder uns der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Auf die Art und Weise wird eben sehr intensiv bestäubt, wenn dieser Baum besucht wird, tagelang besucht wird, bis die Blüten erschöpft sind.
Und bei den Ständen, muss man da ein Grundstück dann kaufen, oder darf man die einfach irgendwo hinstellen, wenn man imkert?
Nein, das darf man nicht. Ganz wichtig ist, dass man sich mit den Grundstückseigentümern kurz schließt, dass man die Erlaubnis einholt und dass man dann einen Platz vielleicht auch zugewiesen bekommt, der dann den Grundstückseigentümer nicht stört. Das können ja oft auch Landwirte, nehmen wir mal die Zeit, wo Rapsfelder blühen. Viele wandern gerne an ein Rapsfeld mit ihren Bienen und es ist absolut wichtig, dass man zuvor die Erlaubnis des Grundstückeigentümers, des Landwirtes einholt und ihm vielleicht auch ein paar Gläser Honig gibt hinterher. Das erleichtert natürlich das nächste Jahr, wenn man dann wieder aufwandern möchte und mit seinen Bienen kommen möchte. oder ich nehme so ein Beispiel aus dem Wald. Ich kann mich nicht irgendwo im Wald einfach breit machen mit 20 Bienenvölkern, ohne dass ich vorher mit dem Förster Kontakt hatte. Auch jetzt im Sommer müssen manchmal Bäume gefällt werden, irgendwo in Wäldern wegen den Käferplagen oder so. Die Bäume müssen raus und wenn ich da jetzt mit meinen Bienen stehe, störe ich den kompletten Betrieb. Und von daher empfiehlt es sich natürlich, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man vorher nachfragt, darf ich kommen, kann ich kommen? Und auf der anderen Seite ist es dann auch notwendig, dass man sich anmeldet bei dem örtlichen Imkerverein beispielsweise, dass man ein Gesundheitszeugnis besitzt für seine Bienen, in dem dann ganz klar hervorgeht, dass die Bienen keine ansteckenden Seuchen momentan besitzen und mit diesem Gesundheitszeugnis und der Erlaubnis des Grundstücksbesitzers kann ich mich dann an den örtlichen Imkerverein wenden und sagen, ich komme ab dem und dem Termin mit so und so vielen Völkern hier in diese Waldregion.
Und jetzt mal zu dir, seit wann bist du denn im Imkerverein dabei?
Na, im Imkerverein weiß ich jetzt momentan gar nicht auswendig, vielleicht so 10 bis 15 Jahre. Ich glaube, so 2008 habe ich mich mit dem Halten von Bienen zum ersten Mal befasst. Da hat ein älterer Imker aus Geildorf im Haller Tagblatt nach einer Hilfskraft gesucht. Und er hat sich das so vorgestellt, dass man einige Jahre zusammen imkert und er dann seinen Bestand an Bienen, seine Bienenvölker und seine Ausrüstung an denjenigen dann gibt, der ihm einige Jahre mitgeholfen hat. Das habe ich so einige Zeit gemacht, aber ich habe dann festgestellt, dass es diesem Mann sehr schwer fiel, von seinen Bienen wegzugehen. Also da war noch nichts in Sicht. Und dann gab es beim Schwäbisch Haller Imkerverein damals einen Anfängerkurs, der wurde betreut von einem Hochschullehrer von der Universität Hohenheim. Die haben ein Bieneninstitut. Und dieser Dr. Liebig, der hat also Land auf, Land ab Anfängerkurse abgehalten. Die hatten damals, also gerade dieses Bieneninstitut der Universität Hohenheim, die hatten in der Nähe von Crailsheim Bienen stehen und einmal im Monat haben wir uns dann getroffen und er hat uns eingewiesen in die jetzt momentan notwendigen Tätigkeiten. Das war so ein Anfängerkurs.
Und ich meine, wie kamst du auf die Idee? Nur deswegen haben dich Bienen schon immer interessiert?
Ja, ich habe einige Zeit, über 20 Jahre im Meinhardter Wald gewohnt, auf dem alten Bauernhof. Wir hatten damals so, bevor wir dieses Anwesen gekauft hatten, so die Idee, ja, Leben auf dem Land, Tiere halten. Wir hatten Schafe, wir hatten Pferde und wir hatten viel Arbeit. Eigentlich wollte ich damals schon mit der Bienenhaltung beginnen, aber ich war noch berufstätig und ich konnte mir nichts Neues mehr auflasten. Und habe das dann so in den Bereich verschoben, wo dann absehbar war, dass ich nicht mehr allzu lange arbeiten muss. Und dann habe ich, wie gesagt, mit diesem Anfängerkurs begonnen. Und damals bekam man vom Verein ein Volk. Die Gebühr für den Anfängerkurs hat ein Wirtschaftsvolk beinhaltet und später noch ein Ableger. Und mit diesen beiden Völkern habe ich dann begonnen zu imkern.
Und du sagst ja gerade schon die ganze Zeit, das ist gar nicht so wenig Arbeit. Welche Aufgaben stehen denn einem Imker über das Jahr so an?
Ja, zunächst mal geht es darum, kommt mein Volk gut aus im Winter. So im Februar, März beginnt dann die Phase, wo eine Königin allmählich wieder sehr umfangreich für Nachwuchs sorgt, wo sie also täglich viele, viele kleine Eiler legt in die Waben hinein. Da geht es also darum, herauszufinden, ob noch genügend Winterfutter im Volk vorhanden ist, sodass kein Hungermangel entsteht. Dann kommt die Zeit der Blütenpracht hier in unserer Region, wo dann die Völker allmählich explodieren, wenn die mit 10.000 Bienen aus dem Winter kommen. Dann steigt die Bienenpopulation in einem Volk, also in einem Magazin, auf 40.000 oder 50.000 Einzelwesen an. Das ist dann schon sehr umfangreich und da beginnt auch, wenn das Frühjahr gut ist, wenn die Bienen sich toll entwickelt haben, wenn es also viele sind, die arbeiten und fleißig sind, dann kommt auch die Schwarmzeit und da muss man regelmäßig, also einmal pro Woche, ist gut, wenn man das einmal wöchentlich macht, seine Völker durchschauen, ob Schwarmzellen angelegt werden, das heißt, ob das Bienenvolk schwärmen möchte, sieht man dann daran, dass die Arbeiterinnen verschiedene neue Königinnen nachziehen. Und so eine Königinnenzelle, die ist deutlich größer, sieht aus wie ein kleiner Tannenzapfen, vielleicht so 2 bis 3 Zentimeter lang, hängt manchmal unten an der Wabe oder seitlich an der Wabe oder vielleicht auch mitten auf der Wabe drauf. Mitten auf der Wabe wäre es eine Nachschaffungszelle, da wäre die alte Königin nicht mehr vital genug, da wären sie nicht mehr zufrieden. Aber am Rand, das sind Schwarmzellen, die müsste man dann brechen, dass keine neuen Königinnen entstehen, weil sonst zieht irgendwann, jetzt im Frühjahr sind sehr viele Schwärme abgegangen, zieht die alte Königin mit der Hälfte der Besatzung aus, nimmt also 20.000 Bienen mit. Das ist zunächst mal eine riesen schwarze Wolke, die durch die Luft fliegt. Meist lassen die sich dann am Rande des Bienenstandes, am Baum oder so nieder, am Ast hängen die dann als große Traube. Und wenn der Imker in der Nähe ist, hat er die Chance, dass er diesen Schwarm fängt. Das sind also jetzt so im Frühjahr sehr viele Wochen, 5 bis 6 Wochen, wo man diese Schwarmkontrolle durchführen muss. Und jetzt gerade kommt natürlich auch die Zeit des Schleuderns. Das heißt, man muss aus dem Honigraum diese Waben entnehmen, wo der Honig bereits reif ist. Reif bedeutet, wo der Honig einen sehr geringen Wassergehalt besitzt. Das kann man messen mit einem Refraktometer. Und dann geht es darum, dass man den Honig erntet, dass man die Wabe leer schleudert. Die muss man vorher entdeckeln. Die sind meistens mit einem Wachsdeckel zugemacht, diese kleinen Wabenzellen. Das sind so die Tätigkeiten, die man jetzt so im Frühjahr hat. Wir befinden uns gerade in dieser Phase. Wenn dann die Trachtsaison vorüber ist, dieses Jahr sieht es so aus, als gäbe es vielleicht noch einen guten Waldhonig. Das geht dann rein bis in den Juni, Juli. Dann beginnen wir bereits mit der Einwinterung der Bienenvölker. Das heißt, wir müssen dann gucken, sind die Bienenvölker stark geschädigt durch die Varroa-Milbe? Ein ganz großes Problem für alle Imker hier in Europa oder weltweit, kann man sagen. Die muss bekämpft werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit der Milbe Herr werden kann. Viele verwenden eine Ameisensäure, die lässt man verdunsten. Wenn dann die Varroa-Behandlung passiert ist, dann geht es darum, dass man die Bienenvölker einfüttert. Wir haben ja den Honig entnommen. Die können ja nicht ohne genügend Nahrungsreserven in den Winter gehen. Also die Einwinterung beginnt bei uns schon im August, mitten im Hochsommer.
Und was bekommen die dann, um zu überwintern?
Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Imker, die rühren also Zucker an zu einer Zuckerlösung. Es gibt aber auch fertige Produkte wie ein Getreidesirup. Das hat den Vorteil beispielsweise, man hat nicht die viele Arbeit jetzt, 200 Kilo Zucker mit entsprechend Wasser in verschiedenen großen Gefäßen anzurühren und dann den Bienen zur Verfügung zu stellen. Außer ist dieses Getreidesirup ziemlich geruchsneutral. Das heißt, wenn ich also einfüttere, werde ich nicht so von Bienen umschwärmt, wie das vielleicht bei Zuckerwasser der Fall sein könnte.
Und wie läuft es dieses Jahr mit dem Honig und den Bienen?
Das Frühjahr war nicht besonders zufriedenstellend. Wir hatten ja im April war das so oft eine Schlechtwetterphase, obwohl es einen Tag vorher vielleicht geblüht hat, kam wieder Regen, auch in den Mai hinein ging das so. Trotzdem konnten die dann nach einer gewissen Zeit schon auch sammeln, also die Honigräume waren jetzt oder sind jetzt voll. Wer noch nicht geschleudert hat, wird in den nächsten Tagen, nächste Woche oder so, diesen Blütenhonig, diesen Frühjahrshonig herausnehmen, damit die Völker dann auch irgendwo anders, beispielsweise in den Wald gebracht werden können, wenn jemand Wanderimker sein möchte.
Sieht man eine Veränderung in den letzten Jahren mit dem Klima?
Ja, das ist also deutlich zu spüren. Ich nehme jetzt mal das letzte Jahr, erzähle von meiner eigenen Praxis. Ich weiß es noch, ich habe letztes Jahr an Himmelfahrt geschleudert. Das war, glaube ich, der 26. Mai. Das war ein Donnerstag. Dann fuhr ich sonntags in den Welzheimer Wald. Da habe ich vom Försteren Standort und habe dort nach Läusen gesucht. Waldhonig ist also ein Honig, der nicht aus Blüten entsteht, sondern aus den Resten, den Läuse, wenn sie Siebröhren bei den Bäumen anstechen, produzieren. Das ist also ein Teil dieses Siebröhrensaftes der Bäume. Und wir haben damals schon sehr viele, obwohl das jetzt quasi Ende Mai, Anfang Juni war, sehr viele Läuse auf den Tannen entdeckt. Die Tanne, so landläufig in den letzten Jahren, hat meist erst im Juli eine Trachtsituation zu Wege gebracht. Und ich bin dann mit meinen Bienen gleich am nächsten Tag, montags oder so, umgezogen, habe die in den Welzheimer Wald gestellt, sah dann schon nach wenigen Tagen, aufgrund von Wagen, die manche Imker und ihre Bienenvölker haben, dass die tägliche Zunahme 3, 4 oder 5 Kilo beträgt, also sehr viel. Bekam Angst und dachte, jetzt Juni, das ist bestimmt die sogenannte Zementlaus, die, wenn die in Honig produziert, ist eine bestimmte Laus, die auf den Fichten sitzt, dann wird er in der Wabenzelle so hart, dass man den gar nicht schleudern kann. Das ist wie ein Steinklotz, sitzt es da drin. Dachte, das ist jetzt dieses Jahr der Zementhonig. Fuhr hin, wollte die Bienen wiederholen, guck aber vorher vorsichtshalber im Honigraum nach den Waben und alles war schön flüssig und glänzend. Jetzt hat letztes Jahr die Tanne 4 Wochen vorher gehonigt, als es sonst üblich ist. Über viele Jahre hat man immer mit der Tannentracht immer erst im Juli gerechnet. Und Mitte, Ende Juni, so um 20.24. rum, war dann diese Tracht beendet, dann war es aus. Ich war damals der Erste vor Ort. Als ich eine Woche später hinkam, waren ringsherum viele andere Imker aufgewandert und haben diese Trachtsituation mit verwertet.
Ist es jetzt dann was Positives oder eher negativ?
Also, ich kann es schlecht beurteilen. Ich glaube eher, dass es negativ ist, wenn wir jetzt vielleicht in das Frühjahr hereingehen und den Winter noch betrachten, dann ist es oft so, wir haben viel zu wenig kalte Tage im Winter. Das bedeutet oft, dass die Königin keine Brutpause einlegt, sondern einfach weiter brütet. Das kann bedeuten, dass das, was der Imker so beispielsweise aus einer langjährigen Erfahrung einfüttert, vielleicht unter Umständen gar nicht mehr ausreicht. So ein Bienenvolk benötigt vielleicht als Winterfutter 22 bis 24 Kilo Sirup. Und wenn jetzt die Brut einfach ständig vorhanden ist, dann wird auch mehr Futter benötigt, um die Brut aufzuziehen. Das kann bedeuten, er muss sich umstellen, er muss mehr einfüttern. Das ist so eine Möglichkeit. Dann, wenn im Frühjahr bei uns die Bäume viel früher blühen, wenn also die Obstbaumblüte viel früher losgeht, im langjährigen Durchschnitt, nicht vielleicht erst Anfang April, sondern schon Mitte März, dann kann das bedeuten, dass das Bienenvolk in seiner Entwicklung noch nicht so trachtreif ist, sage ich. Dass es also nicht genügend Arbeiterinnen gibt, die als Flugbienen unterwegs sind und sammeln. Das kann bedeuten, dass dann die Trachtsituation gar nicht so mitgenommen wird von den Bienen, wie es vielleicht vor 10 Jahren der Fall war. Das sind so unter Umständen die klimatischen Bedingungen. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Temperatur deutlich ansteigt. Das haben wir ja in verschiedenen letzten Jahren im Sommer so erlebt, dass es sehr trockene Sommermonate gibt mit hohen Temperaturen. Das ist für ein Bienenvolk auch eine Stresssituation. Die müssen ja immer versuchen, die Raumtemperaturen in ihrem Magazin auf einem bestimmten Level zu halten, weil nach wie vor Brut aufgezogen wird. Das sind so etwa 35 Grad, die die benötigen. Und wenn wir jetzt 38 oder 39 Grad im Schatten haben, dann müssen die Bienen also sehr viel Energie aufwenden, um diesen Innenraum zu kühlen. Die fächeln dann frische Luft hinzu.
Und gibt es allgemein jetzt über die Jahre irgendwelche schlechten Entwicklungen? Also sind Bienen in Gefahr?
Es gab verschiedene Ereignisse, die durch die Presse gegangen sind. Ich glaube, es war das Jahr 2008. Da sind 10.000 Bienenvölker, sage ich jetzt mal, ohne dass sie mich auf diese Zahl genau festlegen dürfen, im Rheingraben an Pestiziden eingegangen. Das ist eine große Gefahr. Die klimatischen Veränderungen sind eine große Gefahr. Und dann die Bekämpfung der Varroa-Milbe, die ganze Bienenvölker ausrotten kann, ist da auch eine große Gefahr.
Kann man da als Bürger irgendwas tun, als Nicht-Imker?
Nee, das ist schwierig. Da kann man als interessierter Bürger so gut wie nichts machen.
Und jetzt noch zum Schluss. Bienen sind ja auch Tiere, die stechen. Hast du da schon irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen mitgemacht?
Ja, natürlich. Das kann. Ohne Stiche geht es fast nicht. Ein Beispiel jetzt. Vor wenigen Wochen hat mich ein Bekannter angerufen, den ich gerade betreue als Jungimker. Der hat Bienen übernommen von jemandem, der gestorben ist, dass ein Schwarm abging bei ihm. Schwärme fange ich in der Regel, ohne dass ich mich vorher schütze mit irgendwelchen Gittern oder mit irgendwelchen Schleiern. Weil die Bienen meistens, wenn sie schwärmen, eigentlich ganz friedlich sind, obwohl sie um einen herumschwirren zu Tausenden. Wir haben den ersten Schwarm gefangen, da mussten wir nur an der Hecke ein paar Zweige abschneiden mit der Gartenschere. Die fielen dann in einen großen Eimer rein, den bringe ich mit, das ist ein riesen Honigeimer, ein leerer. Und dann gießen wir diese Bienen, wie wenn es Wasser wäre, in ein Magazin. Da hängen ein paar Waben drin, sodass die sich allmählich dann wieder einrichten können und sich zu Hause fühlen. Dann standen wir da, also der Imker, ich und die Frau von ihm war noch in der Nähe, ein bisschen Abstand gehalten. Er war geschützt durch einen Schleier, ich ungeschützt. Sein Sohn war auch in der Nähe und so, oh, da hinten hängt auch noch ein Schwarm. An einem anderen Bäumchen hing am Stamm auch noch ein Teil. Dann bin ich dahin mit meinem Eimer und einem Besen, habe die abgefegt. Da wurde ich, also ich habe bestimmt 10 bis 15 Stiche gekriegt, sowas von verstochen. Das ging so schnell, also die waren sowas von ekelhaft. Mir macht's nichts aus. Ich spüre zwar auch den Schmerz, ich schwell in der Regel kaum an, aber wenn es dann so Weichteile um die Augen herum sind, an diesem Abend hatte ich schon so leicht zugeschwollene Augen, wie wenn ich einen Boxkampf gehabt hätte. Aber in der Regel macht es nichts.
Na dann, danke ich dir. Hast du noch was Abschließendes zu sagen?
Ich bedanke mich für die nette Sendung, die wir jetzt miteinander gestaltet haben. Ich wünsche mir, eins ist mir vorher eingefallen auf deine Frage noch, ich wünsche mir, dass die Umwelt in vielen Hausgärten oder so beispielsweise insektenfreundlich und bienenfreundlich gestaltet wird. Was gar nicht mehr geht in der heutigen Zeit, sind Schottergärten. Und es wäre gut, wenn jemand außer seinem englischen Rasen vielleicht auch irgendwo Blühecken oder verwilderte Ecken in seinem Garten zulassen würde. Das würde den Wildbienen und auch unseren Honigbienen gut tun.
Und schön aussehen tut's auch noch.
Das kommt hinzu.